ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Herzlich willkommen, ich bin Ann-Christine Schenten. Und tja, das war's dann wohl mit der deutschlandweit ersten rot-lila Landesregierung. Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke hat heute in einer Pressekonferenz klar gesagt, er sieht keine Grundlage mehr für eine Zusammenarbeit mit dem BSW und wird sich nach den Querelen der letzten Monate jetzt einen neuen Koalitionspartner suchen. Vermutlich die CDU. Erst gestern hatte der BSW-Finanzminister Robert Krumbach ja die Partei verlassen. RBB-Reporterin Amelie Ernst hat das Koalitionsaus in Brandenburg verfolgt.
Aus und vorbei. Dietmar Woidke wollte ein Bekenntnis der BSW-Fraktion zur Koalition mit der SPD und bekam das nicht. Damit ist das deutschlandweit erste rot-lila Bündnis am Ende.
Ich hatte am heutigen Morgen noch die Überzeugung, dass es einen Weg geben kann, diese Koalition fortzusetzen. Und ich bin enttäuscht darüber, wie das BSW mit der Aufforderung umgegangen ist, dass man das Simpelste von der Welt erwartet, dass nämlich diese Fraktion weiter zu ihrer gemeinsamen Landesregierung steht durch eine Entscheidung innerhalb der Fraktion. Diese Entscheidung ist verweigert worden. Offensichtlich liegen die Probleme der BSW-Fraktion noch viel, viel tiefer.
Das sieht auch Robert Krumbach so. Er hat das BSW als ehemaliger Landesvorsitzender und Spitzenkandidat in die Koalition mit der SPD geführt. Gestern hat er das BSW verlassen.
Die Partei, die ich in Brandenburg mitgegründet habe, die Partei, deren erster Landesvorsitzender ich war, ist nicht mehr das BSW von heute. Das sind zwei völlig unterschiedliche Parteien.
Zwei weitere ehemalige BSW-Abgeordnete sehen das ähnlich. Nach der Partei haben sie nun auch die Fraktion verlassen. Eine von ihnen wechselt wie Krumbach in die SPD-Fraktion. Der andere, André von Ossowski, will zunächst fraktionslos bleiben.
Wenn man Meinungsfreiheit verspricht, aber innerhalb einer Fraktion oder Partei Meinungsfreiheit nicht zulässt und Dogmatik an den Tag setzt, dann kann das nicht funktionieren. Wasser predigen und Wein trinken, das mögen die Bürger überhaupt nicht.
Nach den Erosionen beim BSW will Woidke nun zunächst mit einer Minderheitsregierung weiterarbeiten. Auch die drei BSW-Minister sollen vorerst im Amt bleiben. Langfristig brauche es jedoch stabile Mehrheiten, so Woidke. Daher will er Gespräche mit der CDU aufnehmen, dem einzig verbliebenen realistischen Koalitionspartner. Deren Fraktionschef Jan Redmann zeigt sich offen.
Brandenburg braucht jetzt Stabilität und Verlässlichkeit. Und wir stehen selbstverständlich als CDU zur Verfügung, darüber zu sprechen, wie die Union dazu beitragen kann.
Außerdem macht Redmann deutlich, was seine Partei, die CDU, als Koalitionspartner vom BSW unterscheidet.
Was die Ereignisse der letzten Monate ja auch gezeigt haben, ist, dass es inzwischen Parteien gibt, die gar kein Interesse haben, Regierungsverantwortung zum Wohle dieses Landes wahrzunehmen, sondern die Regierung nur betrachten als ein Mittel, ein Vehikel, um sich selbst zu profilieren und Parteien zu profilieren, dafür sogar in Kauf nehmen, dass im Ergebnis ein Land destabilisiert wird.
Die AfD wiederum bleibt bei ihrer Forderung nach Neuwahlen. Die seien unausweichlich, meint ihr Fraktionschef Hans-Christoph Berndt.
Und deswegen werden wir fordern, dass der Landtag entsprechend Artikel 62.2 der Brandenburger Verfassung sich auflöst und den Weg für Neuwahlen freimacht. Wenn man Demokratie ernst nimmt und wenn das Wort souverän mehr ist als ein Lippenbekenntnis, dann ist in der jetzigen Lage die einzige Antwort Neuwahlen.
Für die Auflösung des Landtags und Neuwahlen bräuchte es allerdings eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Die ist derzeit nicht in Sicht.
Zum Aus der Regierungskoalition in Brandenburg war das unsere Reporterin Amelie Ernst. Und natürlich beschäftigt uns jetzt auch der Stromausfall im Berliner Südwesten weiter. Die Bundesanwaltschaft übernimmt jetzt die Ermittlungen. Der Berliner Senat hat heute nochmal eine ausführliche Pressekonferenz gegeben und sich darin auch zu Mutmaßungen über die Verantwortlichen hinter dem Brandanschlag geäußert. Thorsten Gabriel fasst zusammen.
Tag 4 seit dem Brandanschlag auf die Stromversorgung im Südwesten Berlins. Von anfangs 45.000 Haushalten ohne Strom und Heizung sind mittlerweile noch 25.500 übrig geblieben, die sich in Geduld üben müssen. Der regierende Bürgermeister Kai Wegner bemühte am Mittag deshalb den Blick auf die kleinen Fortschritte.
Wir haben es in dieser Nacht geschafft, weitere 3.500 Haushalte zu versorgen. Wir haben gestern gesagt, dass wir uns kümmern, dass alle 74 Pflegeheime wieder mit Strom versorgt werden. Wir können heute verkünden, das ist so. Heute gehen alle Supermärkte wieder auf.
Doch die meisten Haushalte im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf, die vom Stromausfall betroffen sind, können kaum darauf hoffen, nach und nach wieder ans Netz zu gehen. Denn an den Hochspannungskabeln wird weiter gearbeitet und das ist komplex, wie die für Energie zuständige Senatorin Franziska Giffey erneut erklärte.
Ich habe Ihnen mal einen Kabelquerschnitt mitgebracht, ein Stück 3 cm von 35.000 Kilometern, die in unserer Stadt verbaut sind.
Ein dickes Kabel bestehend aus 7 Komponenten. Zwei Kabelenden zusammenzubringen, ist auch wegen der Minusgrade kompliziert. Trotzdem zeigen sich alle zuversichtlich, dass die Stromversorgung bis Donnerstagnachmittag wieder komplett hergestellt sein soll. Die Berliner Innensenatorin Iris Spranger warnt derweil vor Fake News im Netz, ohne aber konkrete Beispiele zu nennen.
Es kursieren wirklich unbeständige und falsche Informationen. Hier wird bewusst in Kauf genommen, dass Verunsicherung entsteht bei der Bevölkerung.
Ein Beispiel nennt allerdings Polizeivizepräsident Marco Langner. Das Gerücht hinter dem Anschlag auf die Stromversorgung stecke Russland statt eine linksextreme Gruppierung.
Darauf gibt es bislang gar keine Hinweise. Kann man wirklich nur sagen, das sind die üblichen, ich sag mal, Fake News, die wir immer haben bei solchen herausragenden Einsatzlagen. Aber unsere Einschätzung, wie gesagt, geteilt mit der des Landesamts für Verfassungsschutz und des BKA, sprechen eindeutig für die Vulkangruppierung.
Unterdessen läuft die konkrete Hilfe für die Menschen in den betroffenen Stadtvierteln weiter. Die Bundeswehr hilft mit Suppenküchen und Notstromaggregaten. Solche technische Hilfe kommt auch aus Nordrhein-Westfalen. Die Bundespolizei unterstützt die hiesigen Polizeikräfte auch aus der Luft. Bleibt die bange Frage, sind am Ende hilfsbedürftige Menschen übersehen worden in ihren Häusern? Das treibt auch in der Politik alle um. Ausschließen kann niemand etwas. Der regierende Bürgermeister Kai Wegner sagt aber:
Wir versuchen da wirklich alles, dass wir eben niemanden übersehen. Aber mein Appell nochmal an alle Berlinerinnen und Berliner: Bitte lasst uns aufeinander Acht geben. Wenn man seit einigen Tagen vielleicht seine Nachbarin, seinen Nachbarn nicht gesehen, nicht gehört hat, einfach mal klopfen.
Vorläufige Bilanz: Manches im Krisenmanagement hat funktioniert, anderes eher nicht so. Wenn der Strom wieder läuft, wird auch auf der politischen Ebene geschaut werden, wo beim Katastrophenschutz dringend nachgebessert werden muss.
Das war der Bericht von Thorsten Gabriel. Und eine extreme Lage sorgt meist auch für extreme Ängste und Sorgen. Das ist auch beim Berliner Stromausfall jetzt so. Vor allem jetzt, wo es kalt ist, die Heizungen nicht gehen und Wärmepumpen ausbleiben. Aber explodieren die, wie im Netz kursiert? Wie groß ist die Gefahr von Schäden an Rohren und Wärmepumpen? RBB24-Reporter Stefan Oschwart ist dem nachgegangen.
Im Netz und auf dem Medienboulevard geht es reißerisch zu. Explosionsgefahr bei hunderten Wärmepumpen in Berlin, titelt das Rechtsaußenportal News, um im Artikel selbst dann die Gefahr zu relativieren. Ähnlich auch die Bild-Zeitung. So gefährlich ist ein Stromausfall für Wärmepumpen. Im Antexter ein Dreiklang von Zitat Unsicherheit, Sorge und Explosionen. Im Artikel selbst werden die Befürchtungen auch da relativiert. Zu gering sei die Konzentration des Kühlmittels Propangas, zu hoch die Sicherheitsstandards und zu warm sei es auch in Deutschland, reagiert Marc Frankenstein von der SHK-Innung auf einen besorgten Artikel der Tageszeitung Die Welt.
Das ist eine sehr, sehr theoretische Sache mit dem Explodieren des Propans. Dafür müssten wir deutlich niedrige Temperaturen haben, im Bereich um die minus 40 Grad. Damit das Propan sich verflüssigt.
SHK-Innung, das ist die Zunft der Klempner, wie Bundesverband Wärmepumpe teilen mit. Durch den Stromausfall könnten zwar technische Bauteile und Rohrnetze anfällig sein, aber der Austritt von Kältemittel und ein Übergang in den Heizkreis, also auch in Innenräume, sei auch bei Stillstand und Vereisung weitestgehend minimiert. Marc Frankenstein von der SHK-Innung sagte dem RBB auf Anfrage weiter:
In der Regel haben Wärmepumpen eine elektrische Zusatzheizung, die funktioniert natürlich zurzeit auch nicht, solange keine Stromversorgung da ist. Sobald der Strom aber wieder da ist, empfehlen wir unseren Kunden erstmal den elektrischen Zusatzheizung zu starten, damit die Wärmepumpe langsam aufwärmen kann und dann sukzessive in Betrieb kommt.
Das sollten aber die Fachleute machen, raten Innung und Bundesverband Wärmepumpe. In Sachen Rohrbrüche gibt es derzeit noch Entwarnung. Lediglich einen im Blackout-Gebiet meldet die Berliner Feuerwehr. Keine Havarie bei den 7.800 Kilometern Rohrnetz und den 282.000 Berliner Hausanschlüssen, heißt es auch bei den Berliner Wasserbetrieben. Die Versorgung mit Trinkwasser und die Entsorgung von Abwasser sei mit Notstromaggregaten und Saugewagen gesichert. Allerdings, sagt Sprecher Stefan Natz:
Wenn der Frost auftaut, dann ändert das im Boden enthaltene Wasser sein Volumen und können Schwachstellen im Rohrnetz dann nachgeben und es kann zu einer Häufung von Rohrschäden kommen.
Innentemperaturen überwachen, rät deshalb die SHK-Innung und öfter mal den Wasserhahn aufdrehen, sagt Marc Frankenstein.
Präventiv sinnvoll ist, gerade Frischwasserleitungen, sprich Trinkwasser, regelmäßig an Zapfstellen im Haus zu zapfen, damit Wasser zirkuliert und so nicht einfrieren kann.
Wenn Heizungsrohre außen oder an kälteren Stellen des Hauses wie unterm Dach verliefen, könnten Fachleute auch vorsorglich Heizungsrohre entleeren oder etwas Flüssigkeit ablassen, sagt Frankenstein. Die Heizungen müssten aber wieder mit Flüssigkeit gefüllt werden, wenn der Strom wieder anspringt. Unterm Strich rechnet Frankenstein nicht damit, dass der Stromausfall in Berlin größere Schäden anrichten wird.
Wir gehen heute erstmal davon aus, dass die Anlagen, dadurch, dass sie längere Zeit stromlos waren, bei vielen die Einstellungen sich zurückgesetzt haben. Dies ist nicht weiter dramatisch. Hier muss in der Regel nur das Zeitprogramm wieder eingestellt werden und die gewünschten Heizzeiten des jeweiligen Bedarfs angepasst.
Am Donnerstagnachmittag soll der Berliner Südwesten wieder Strom haben, teilt das Stromnetz Berlin mit.
Also kein Grund zur Sorge vor explodierenden Rohren oder Wärmepumpen. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie fanden es gut? Dann abonnieren Sie den Podcast gleich in der ARD-Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.